就是中国。
Darum China, der China-Podcast aus Thüringen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im China-Podcast aus Thüringen. Ich bin Linus Schlüter und heute bei mir ist Andreas Freitag, Lehrstuhlinhaber für Wirtschaftspolitik an der Universität Jena. In der letzten Folge hatten wir uns mit Lateinamerika beschäftigt und heute wollen wir uns mit der Zollpolitik der USA unter der Regierung von Donald Trump beschäftigen. Die Zölle für Europa sind erstmal ausgesetzt für 90 Tage, aber die Zölle für die Volksrepublik China liegen weiterhin bei 145%. Andreas, was bedeutet das? Was passiert da? Was ist Sinn und Zweck der Geschichte?
Ja, das ist etwas, was die meisten handelspolitischen Beobachter mindestens entsetzt, stark schockt, in dem Sinne, dass man sich das hat nicht vorstellen können, dass die amerikanische Regierung mal eine solche erratische, am Problem vorbei gestaltete Handelspolitik betreibt. 145% gegenüber China. Die Chinesen haben in gleicher Höhe reagiert und gleich angekündigt, eine weitere Erhöhung würden sie nicht mitgehen, denn der Handel sei ohnehin jetzt erledigt. Ich habe jetzt den Eindruck, dass sie wirklich genervt sind, weil sie ja heute wohl angekündigt haben, den Export von seltenen Erden für die amerikanische Elektronikindustrie erstmal zu stoppen. Das ist natürlich schon eine wirklich harte Abwehrwaffe. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie so früh kommt. Ich habe gedacht, die lassen sich mehr Zeit. Das deutet darauf hin, aus meiner Sicht, dass für die chinesische Regierung dieser Handelskrieg ein wirkliches Ärgernis und auch wirtschaftlich eine große Schwierigkeit bedeutet.
Das klingt nach Verärgerung und nicht nach einer Entspannung der Lage, sondern dass beide Seiten ihre Muskeln spielen lassen, ihre Wirtschaftskraft zur Durchsetzung politischer Ziele einsetzen. Wer sitzt da am längeren Hebel?
Also ich würde sagen, die Chinesen sitzen definitiv am längeren Hebel. Aus zwei Gründen. Das eine ist, dass sie sich im asiatischen Raum und im Rest der Welt relativ gut vernetzt haben. Und der zweite Grund ist, sie brauchen auf keine demokratische Öffentlichkeit zu achten. Das heißt, wenn die chinesische Wirtschaft und die chinesische Bevölkerung leidet, übt das keinen unmittelbaren Druck auf Regierende aus. Anders in den USA. In den USA werden diese Kontermaßnahmen der chinesischen Regierung auf jeden Fall zu großen Problemen führen in der Wirtschaft. Und das wird in manchen Regionen erhebliche Druck haben, ausüben, auch auf Arbeitsplätze, auf Einkommen. Und dieser Druck wird weitergegeben an die republikanischen und demokratischen Abgeordneten, in dem Fall natürlich eher an die republikanischen Abgeordneten, weil die sozusagen für das System stehen, für diese Art von Marker-Policies. Insofern denke ich, dass die Chinesen am längeren Hebel sitzen. Deswegen wundert es mich eigentlich umso mehr, dass sie so früh reagieren. Ich bin ganz froh, weil ich denke, das wird letztlich dazu führen, dass diese ganze Handelspolitik wieder neu kalibriert wird. Dazu kommt ja noch ein zweites. Die Handelspolitik dient ja offiziell dazu, Handelsbilanzsalden auszugleichen. Das kann nicht gelingen, weil die Handelsbilanz ist Bilanz aller Güter und Dienstleistungen, ja. Aber der Saldo wird nicht bestimmt durch Handelspolitik, durch Qualität von Gütern, durch Wettbewerbsfähigkeit, sondern durch die Differenz von Ersparnis und Investitionen. Und in Amerika ist die Ersparnis sehr gering und die Investitionen waren bisher sehr hoch. Wenn es so weitergeht und Kapital abfließt, dann wird das Handelsbilanzdefizit automatisch ausgeglichen, aber ohne dass es den Amerikanern auch nur ein bisschen besser ginge.
Das klingt nicht so, als wenn die Zollpolitik hilfreich sein wird für das Handelsdefizit und für die amerikanische Wirtschaft. Bei Luxusgütern soll der Preis zweitrangig sein, aber bei den Konsumgütern, bei den Gütern des alltäglichen Lebens wird es den einfachen Bürger, die einfache Bürgerin viel stärker treffen und letztendlich die wohl auch den Zoll zahlen.
Das ist richtig. Also die Trump-Regierung ist ja angetreten mit dem Anspruch, die Inflation niedrig zu halten und dieses Problem der Inflation, was ja der beiden Regierungen letztlich auch die Wiederwahl verhagelt hat unter anderem, nicht nur, aber auch. Und diese Inflation wird natürlich eher getriggert durch die Zölle. Die Logik von Trump und seinen Mitarbeitern ist ja so, naja, die Leute wollen unbedingt nach Amerika exportieren, also werden sie die Preise so weit senken, dass sozusagen der Zoll quasi vom Hersteller gezahlt wird. Dazu gibt es eine ökonomische Theorie, die heißt Optimalzolltheorie. Die setzt voraus, dass das Land wirklich Monopsonie-Power hat, also eine Marktmacht hat als Nachfrager. Und das kann man in Amerika nicht sehen. Also es gibt bestimmt Bereiche, in denen der amerikanische Markt sehr wichtig ist. Da werden Anbieter vielleicht ein bisschen runtergehen im Preis, um den Effekt etwas abzumildern. Aber dass die Zölle komplett von Ausländern bezahlt wird, ist eine Illusion, sondern es geht in die Preise. Wie stark es in die Preise geht, das kann man schlecht sagen. Das hängt von der Preiselastizität der Nachfrage ab, auch von der Beweglichkeit der Importeure und natürlich auch davon, wie stark die amerikanische heimische Industrie diese neuen Möglichkeiten auch ausnutzt. Denn das ist ja auch zu erwarten, nicht? Wenn die ausländischen Produkte so viel teurer werden, dann werden die Amerikaner ihren Spielraum auch nutzen, um ihrerseits die Preise zu erhöhen. Außerdem ist es ja so, dass es nicht nur um Endprodukte geht. Es geht ja vielfach um Zwischen- und Vorprodukte. Das heißt, wenn Stahl teurer wird, wird das amerikanische Auto teurer. Wenn Aluminium teurer wird, wird das amerikanische Auto teurer. Ja, und wenn die Vorprodukte nicht nur Stahl und Aluminium sind, sondern ein halbfertiges Auto, das in diesem Zustand einige Mal zwischen Kanada und den USA hin und her transportiert wird, wird es jedes Mal teurer. Das heißt, wir sehen unmittelbar jetzt schon, dass amerikanische Autofirmen den Betrieb zum Teil einstellen, auch in den USA, weil ihnen die Vorprodukte aus Kanada zu teuer werden. Wir sehen also eine Vielzahl von Effekten, die samt und sonders zulasten der amerikanischen Wirtschaft gehen. Also es besteht Einigkeit unter Ökonomen, dass das Hauptopfer der amerikanischen Handelspolitik ist der Arbeitsmarkt und die Verbraucher der Vereinigten Staaten.
Verstehe ich es richtig, dass die hohen Einfuhrzölle letztendlich keine Produktion und Fabriken wieder in den USA holen wird, dass die Idee nicht funktionieren wird?
Das kann nicht funktionieren, weil geht ja nicht über Nacht. Also ich komme ja, also nehmen wir Apple. Apple produziert das iPhone, wenn ich das nicht verstehe, also die Endproduktion, fast komplett in China. Und ich las jüngst, dass die gar nicht genug Ingenieure haben in den USA, um diese Produktion aufrechtzuerhalten. Das heißt, du musst erstmal Ingenieure ausbilden und eine Fabrikation aufbauen. Das heißt, es sind Sach- und Humankapitalinvestitionen von Jahren, die da nötig wären. Und Apple wäre ja noch nachvollziehbar. Das ist ein hochqualitatives Produkt mit hoher Wertschöpfung. Aber wer will denn Schuhe produzieren, die aus Bangladesch kommen oder Jeans aus Lesotho? Welcher amerikanische Arbeitnehmer ist scharf darauf, Schuhe zusammenzukleben? Das ist völlig schleierhaft, diese Logik, die dahinter steckt. Also da drückt sich ein fundamentales Unverständnis aus für den Sinn von Arbeitsteilung. Das scheint ja sowieso Donald Trumps Problem zu sein. Er glaubt ja, Handel sei ein Nullsummspiel. Was ich gewinne, muss der andere verlieren. Und in der Realität ist Handel, und zwar also gilt das sowohl für den Handel zwischen zwei Amerikanern, das ist ja auch Handel, das ist nur kein Außenhandel, Binnenhandel, und Außenhandel, das gilt es gleichermaßen. Es wird sich darauf spezialisiert, was man am besten kann. Und das, was man nicht kann, kauft man dazu. Was nicht heißt, dass nicht im Einzelfall die Kritik an chinesischen Subventionen, an europäischen Zöllen berechtigt wäre. Die ist berechtigt, aber das macht man anders.
Wie sollte denn eine wirtschaftliche Auseinandersetzung über Zölle geführt werden?
Man würde sich hinsetzen und versuchen, mit denen zu reden. Und dann kann man gezielt auch gerne mal einen Zoll erhöhen und sagen, pass auf, also wenn ihr den Autozoll nicht senkt, dann werden wir das Gleiche tun. Dann wird Druck aufgebaut, dann wird die EU-Kommission sagen, gut, das verstehen wir senken unseren Autozoll, dann ist man wieder bei einem niedrigeren Niveau als vorher. Und der Druck, also diese Zollerhöhung, die angekündigt ist, wäre quasi ein Strafzoll, hätte sich gelohnt. Nur wenn man mit allen gleichzeitig einen Zollkrieg anfängt, dann ist der Sinn sozusagen, sich gemäßigt zu zeigen, bei anderen erstmal nicht erkennbar.
Also, du bisher wirkt für dich die Trumpsche Politik erratisch, stößt Partner vieler Regierungen in der Welt an den Kopf. Bei Rüstungsausgaben, ein Thema, was wohl schon länger von US-amerikanischen Regierungen angemahnt wird, in dem Sinne, dass die NATO-Partner, die EU, vor allem Bundesrepublik Deutschland, nicht genug Geld in die Rüstung stecken, die vereinbarten Ziele nicht erreichen und nicht einhalten. Da scheint ja seine Politik erfolgreich gewesen zu sein.
Also ich würde sagen, das ist ein Fakt, dass die Europäer nicht genug in die Rüstung investiert haben. Das zeigt sich ja jetzt. Und es ist auch wahrscheinlich völlig richtig zu sagen, das haben die Amerikaner bereits seit langem angemahnt. Ich bin jetzt kein Militärhistoriker, aber wenn ich das richtig erinnere, dann ist das schon seit Jahrzehnten ein Thema. Nur nicht immer so laut und so fordernd. Und die Europäer haben ja diese diese Friedensdividende nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wirklich ausgekostet und sich auch nach den letzten Angriffen der russischen Regierung auf Georgien oder auf die Ukraine 2014 im Grunde genommen nicht bewegt, sondern gedacht, das wird alles so weitergehen, wie es weitergeht. Und ich kann die Amerikaner da auch verstehen. Es macht mehr Sinn für Europa, sich auch um die eigene Sicherheit zu kümmern. Insofern kann man das als vielleicht ein Instrument sehen, diese Politik, dort mehr Wohlverhalten, auch im eigenen Interesse der Europäer zu erzwingen. All das erklärt aber nicht diese wahnsinnigen Sätze und diese geradezu manische Besessenheit, selbst kleine Länder wie Lesotho mit 50% Zoll zu belegen. Das ist absurd.
Du erwähnst gerade Lesotho als ein Beispiel, ein sehr kleines Land in Afrika und mit einem sehr kleinen Bruttoinlandsprodukt. Was bedeuten so hohe Zölle für so kleine Länder mit einem sehr kleinen Bruttoinlandsprodukt?
Für die kleinen Länder bedeutet es eine Menge, weil, wie gesagt, nehmen wir das Beispiel Lesotho. Die haben eine Jeansproduktion aufgebaut und verkaufen davon recht viele in die USA. Das betrifft wahrscheinlich ein paar tausend Arbeitsplätze, aber Lesotho als ein Land ohne eigene Küste, komplett umgeben von Südafrika, in einer Regierungsform, die man eher als archaisch bezeichnen könnte. Diese Länder sind natürlich davon abhängig, dass diese Märkte funktionieren. Und sie haben sich ja darauf spezialisiert, weil sie da eine Absatzchance sehen. Mit dieser Politik werden natürlich wird der preisliche Wettbewerbsvorteil dieser Jeans aus Lesotho gegenüber einer Jeans, meinetwegen aus Vietnam, gut, Vietnam ist jetzt kein gutes Beispiel, weil Vietnam auch mit hohem Zoll belegt wurde. Aber andere Länder, die nur die 10% haben, da ist dann ein Wettbewerbsnachteil zu erwarten. Und gleichzeitig fallen auch Märkte aus, die alternativ sind. Man könnte sagen, gut, dann verkaufen sie es halt nach Deutschland oder nach Belgien oder in andere Länder der Europäischen Union. Andere stehen ja vor demselben Problem. Das heißt, der amerikanische Markt ist zu für diese kleinen Länder und andere Märkte sind umkämpfter jetzt. Von den Chinesen wollen wir gar nicht sprechen. Wenn die Chinesen jetzt auf die Idee kommen, alle ihre Produkte subventioniert auf dem europäischen Markt unterzubringen, haben wir den nächsten Handelskrieg. Oder zumindest droht der nächste Handelskrieg. Also das ist eine Politik, die also in jeder Hinsicht falsch ist, weil sie a. wirtschaftliche Schäden erzeugt, sie erzeugt soziale Schäden und sie erzeugt auch politische Schäden in dem Sinne, dass jetzt diese Regierung, Lesotho und andere in die Arme Chinas getrieben werden. Das heißt, wenn ich also das als eine Politik gegen China sehe oder verstanden wissen will, dann sehe ich eigentlich eher, dass China davon profitiert.
Verstehe ich dich richtig, dass sich durch die Trump-Handelspolitik, durch diese Zölle, die chinesische Regierung als ein verlässlicher Partner, rule-based und Einhalter von internationalen Wirtschaftsordnung positionieren kann?
Genau. China ist auf einmal der Verteidiger der multilateralen Ordnung, nachdem sie die eigentlich ja jahrelang ausgebeutet haben zu ihrem Vorteil. Ja, sie sind Mitglied der WTO, sie geben den Entwicklungsländerstatus nicht auf und müssen damit netter, besser behandelt werden und gleichzeitig subventionieren sie einen Großteil ihrer Exporte und lassen jede Kritik an sich abperlen, weil sie als Markt auch so bedeutsam sind. Und auf einmal steht China da als jemand, auf den man sich in dieser multilateralen Ordnung verlassen kann. Das ist natürlich ein echtes Eigentor der Amerikaner. So wie sie ja bei der ersten Trump-Administration, als die Amerikaner aus dem bereits verhandelten TPP, der Trans-Pacific Partnership, ausgestiegen sind, sie die Chinesen in Asien gestärkt haben. Und ich habe das immer so verstanden, dass TPP eigentlich ein Instrument war, um die Chinesen in Asien rauszuhalten. Also es war schon der erste Fehler. Und das ist jetzt so eine nahtlose Fortsetzung dieses Fehlers. Man könnte sozusagen zum Ergebnis kommen, das ist das Ergebnis, wenn Amateure Politik machen.
Das ist ein verheerendes Urteil. Die Selbstinszenierung ist ja als der Dealmaker. Wo ist der Deal?
Ich sehe da jetzt keinen großen Deal auf uns zukommen. Er wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile diese Achterbahn der Maßnahmen und diese Unsicherheit weiter vorantreiben. Man sieht ja jetzt schon, dass die Unsicherheit auch auf dem US-Markt zuschlägt. Die Aktienverkäufe sind ja jetzt der Unsicherheit geschuldet, aber viele gehen jetzt auch aus dem amerikanischen Markt raus. Ob die alle wieder reingehen, das ist ja die Frage. Selbst die Anleihen werden ja jetzt verkauft. Normalerweise würde man ja erwarten, wenn der Aktienmarkt ins Minus dreht, dann werden Anleihen gefragt. Irgendwo muss man das Geld ja parken. Also diejenigen, die rausgehen, wollen ihr Geld parken und kaufen sich Anleihen. Aber sie kaufen keine US-Anleihen. Sie gehen auch gleichzeitig aus den US-Anleihen raus. Und das ist ein Riesenproblem, wenn man umschulden will. Dieses Thema haben wir ja noch gar nicht behandelt, denn die Amerikaner sind ja einer der größten Schuldner, der größte Schuldner der Welt. Und vor allem die amerikanische Regierung ist ein sehr großer Schuldner. Und ein Teil des Programms, das die Amerikaner gerade planen, ist ja sozusagen, das Weltwährungssystem zu ändern. Dazu gab es einen Beitrag des neuen Chefökonomen, den habe ich als Bewerbungsschreiben aufgefasst, wo er vorgeschlagen hat, oder den Vorschlag eines sogenannten Mar-a-Lago-Accords, nämlich eines neuen Weltwährungssystems mit einer unterbewerteten US-Wirtschaft und einer Bereitschaft der Partner, sich in Amerika zu engagieren mit 100-jährigen Bonds. Zu sehr niedrigen Zinsen, und wenn sie das nicht machen wollen, dann würde man eben die Bonds nicht mehr verzinsen oder Strafabschläge für die bei den Zinszahlungen erwägen. Alles unter der Vorstellung, dass der Rest der Welt auf jeden Fall US-Bonds kauft, komme da was wolle. Und jetzt sehen Sie jetzt schon, dass das nicht der Fall ist. Ja. Also die Amerikaner haben sich da, glaube ich, sehr getäuscht in der Erwartung, sie könnten dem Rest der Welt ihre Vorstellungen aufzwingen. Und die Chinesen, das ist der Punkt, den ich machen möchte, China ist einer der größten Gläubiger der USA, 760 Milliarden Dollar, es war ja mal viel mehr, schon sehr stark rausgegangen, jetzt Gold reingegangen. Der größte Gläubiger ist Japan mit 1 Billion Dollar. Wenn ich Japan sage, dann meine ich japanische Investoren, auch natürlich die Zentralbanken, die Reserven haben. Aber wenn diese beiden, stellen wir uns mal vor, die beiden würden sagen, wenn jetzt also Staatsschulden fällig werden, dann werden die ja normalerweise verlängert. Die werden ja nicht bezahlt und dann wartet man das ab und dann muss man das Budget schränken, sondern die werden einfach verlängert. Wenn die jetzt nicht mehr verlängern, dann müssen die Amerikaner irgendwie dieses Geld sich besorgen. Dann müssen sie es vielleicht woanders besorgen zu höheren Preisen. Das heißt, dass, also für die amerikanische Regierung kann das auch ein sehr starkes Eigentor werden, wenn die plötzlich nicht mehr so leicht an Kapital herankommen.
Wenn die USA sich jetzt schwerer Geld leihen können, wird dann deren Ranking runtergeschuft? Wird Geld leihen teurer?
Ja, natürlich. Das Ranking könnte runtergehen. Das ist ja, also ich vermute, dass das Ranking ohnehin runtergehen wird. Vielleicht nicht offiziell, weil sich möglicherweise die Ratingagenturen nicht noch den Zorn der amerikanischen Regierung zuziehen wollen. Aber für Investoren ist das Kalkül ein anderes als vor dem Liberation Day.
Gucken wir jetzt mal auf China-EU. Wird sich China jetzt auch abschotten, also mit der Erfahrung der Zölle aus Amerika und ihre Bestrebungen zu mehr Autarkie vorantreiben? Wird sie zeigen, wir sind China, wir sind so groß, wir brauchen niemanden? Oder schweißen die Absatzeinbußen auf dem US-amerikanischen Markt Europäer und Chinesen zusammen und beide Seiten erfahren, wir sind verwoben, wir können nicht ohne den anderen, wir brauchen uns?
Ich denke, das ist ein Nebeneffekt, ja, der möglicherweise noch gar nicht so deutlich wird in den Verhandlungen. Aber das ist natürlich klar, auch für uns aus Sicht der Europäer. Der US-Markt ist für die deutschen Exporteure der größte, aber viele Unternehmen können trotzdem ausweichen. Ich würde sagen, es sind mehrere Aspekte. Das eine ist, die Amerikaner und die Chinesen merken, wie verwundbar sie sind, wie stark die Wertschöpfungsketten immer noch integriert sind. Das ist natürlich ein Versuch, die Wertschöpfungsketten wieder zu verkleinern, verkürzen, um dann mehr Produktion im Inland durchzuführen. Das ist ein protektionistischer Impuls, den übrigens schon sehr lange sehr viele haben. Ich erinnere an ein Papier des Bundeswirtschaftsministers Altmaier aus dem Jahr 2017, Deutschland 2030 oder Agenda 2030, weiß nicht mehr genau, wie es hieß, oder Industrie 2030, in der er aussagte, wir müssen die Wertschöpfungsketten komplett in Europa durchführen, was natürlich wirklich Unsinn ist. Man ist ja am unabhängigsten, wenn man ganz stark verwoben ist, aber nicht von einem einzigen Partner als Export- oder Importnation abhängt. Was die Chinesen merken ist, und wir merken das ja schon lange, aber wir reagieren, finde ich, nicht adäquat, sie beherrschen den Markt für seltene Erden. Es ist ja nicht nur, dass in China seltene Erden geschürft werden, sondern auch in Afrika, und das sind fast alles Unternehmen unter chinesischer Leitung. Das heißt, ein Großteil der in Deutschland verwendeten seltenen Erden ist tatsächlich aus chinesischem, sagen wir mal, unter chinesischer Kontrolle importiert worden. Da ist man sehr stark abhängig, das merken die Amerikaner jetzt auch, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass diese Exportkontrolle durchgeführt wird, und das ist ja heute ist es ja erst angekündigt worden. Da ist man sehr stark verwoben. Natürlich für die chinesische Regierung ist es ja auch nicht schön, diese seltenen Erden nicht weiter verkaufen zu können. Also das können die auch nichts anfangen, weil sie dann ja auch wiederum nicht das kriegen, was sie gerne aus Amerika kaufen wollen. Es ist ja nicht so, dass sie automatisch dann in der Lage sind, die Wettbewerbsfähigkeit hochzufahren und diese Produkte, den Produkten aus Amerika ernsthafte Konkurrenz zu liefern. Ist alles nicht drin. Es ist also auch von allen Seiten eine starke Bewegung. Was finde ich für Europa wichtig ist zu erkennen, ist, man kann sich auf niemanden verlassen, aber diese Abhängigkeiten sind da und sie können sich selber unabhängiger machen, indem die Europäische Union jetzt vermehrt sich darauf konzentriert, auch Freihandelsabkommen zu schließen mit Partnern außerhalb der Europäischen Union. Das tut sie bereits. In Indien ist sie in Verhandlungen. Mercosur muss abgeschlossen werden, da fehlt nicht mehr viel. CETA läuft, auch wenn es noch nicht überall ratifiziert ist, aber es sind ja nur die Teile nicht ratifiziert, die sich auf Regulierung beziehen. Handel ist ja europäische Zuständigkeit. Ich finde es sehr ärgerlich, dass wir das australische Abkommen nicht abgeschlossen haben, weil die europäische Agrarindustrie sich dagegen gewehrt hat. Da muss man, glaube ich, mal langsam deutlich machen, dass man sich nicht von ein paar hunderttausend Bauern erpressen lassen sollte in der Europäischen Union. Ich fände es sehr gut, wenn wir uns stärker nach Afrika ausrichten, auf Augenhöhe. Zum Beispiel ein Freihandelsabkommen mit der African Continental Free Trade Area. Um auf diese Weise einerseits zu signalisieren, so wichtig seid ihr uns auch nicht da in China und in Amerika, und andererseits all die Möglichkeiten für die heimischen Unternehmen, Inputmärkte zu stärken, aber auch Märkte für die Exportgüter zu suchen und zu verbreitern. Also man muss sich verbreitern, man muss jetzt eindeutig sehen, und das wäre De-Risking.
Beim Stichwort De-Risking und verbreiternde Absatzmärkte kommt mir der afrikanische Kontinent in den Sinn. Wäre hier jetzt eine Chance, aus Regionen in Afrika ein zweites Wirtschaftswunder wie China seit 1978 zu generieren?
Die Entwicklungsprobleme, die wir beobachten, sind ja hauptsächlich Governance-Probleme. Das sind Probleme der Regierungsführung. Das, was wir als institutionelle Faktoren bezeichnen, also die Frage, wie korrupt ist ein Land, wie hoch ist wirtschaftliche Freiheit, wie hoch ist sind die politischen Rechte. Und da sehen wir ja nach wie vor viele Defizite. Und da können wir eine Hilfestellung leisten, indem wir tatsächlich unser Marktpotenzial öffnen für diese Länder, vielleicht auch Investitionen vornehmen, die Arbeitsplätze schaffen. Ich habe auch den Eindruck, dass die afrikanischen Regierungen etwas enttäuscht sind vom chinesischen Partner und sich nach europäischen Partnern sehnen. Es gibt ja auch viele Umfragen, die sagen, afrikanische Arbeitnehmer sind froh, dass es chinesische Unternehmen gibt, aber sie würden lieber für amerikanische oder europäische Unternehmen arbeiten. Das heißt, aus meiner Sicht besteht eine ganz große Chance da für uns. Die ist auch eine Chance für uns, nämlich einerseits den Zugang zu Rohstoffen zu sichern, andererseits neue Märkte zu sichern. Man darf aber jetzt nicht glauben, dass man dann in den nächsten 15 Jahren Wachstumsraten von 20-30% hat oder 15%. Man hat ja auch eine hohe Zuwachsrate an der Bevölkerung, das heißt, die Pro-Kopf-Einkommen wachsen sehr langsam in Afrika, auch wenn die Wachstumsraten vergleichsweise hoch sind, mit so geschätzten 3,5-4% für das laufende Jahr auf dem ganzen Kontinent. Die beiden größten Länder wachsen nicht, das sind Südafrika und Nigeria. Die sind im Grunde genommen in derselben Lage wie die Bundesrepublik, sklerotisiert und nicht sehr dynamisch. Aber grundsätzlich ist das Potenzial da. Und natürlich ist es vielleicht sogar so, wenn wir schon, wir haben ja bis vor kurzem sprachen ja alle von wertebasiertem Außenhandel. Das Thema ist ein bisschen vom Tisch, weil irgendwie der Kampf viel zu hart geworden ist. Aber wenn wir daran glauben, dass man durch Handel Wandel erzeugen kann, dann kann das wahrscheinlich am ehesten in Afrika passieren. Indem die Europäische Union dort wuchtig auftritt mit Marktöffnung gegenüber den Anbietern aus Afrika, mit Investitionsgarantien für europäische Investoren und mit einer Beendigung des Paternalismus, den die Europäer immer noch den Afrikanern gegenüber an den Tag legen.
Was heißt in diesem Zusammenhang Paternalismus, insbesondere Paternalismus gegenüber afrikanischen Ländern?
Indem sie ständig die Partner darüber belehren, wie man sich zu verhalten hat, welche Menschenrechtsvorstellungen man zu realisieren hat. Es gibt den Spruch der Generaldirektorin der WTO, Frau Okonjo-Iweala, die kommt aus Nigeria und die sagte, fragst du Europa, bekommst du eine Vorlesung, fragst du China, bekommst du einen Flughafen. Das ist heute aber nicht mehr so einfach, denn die Chinesen sind nicht mehr so stark engagiert. Ihre neue Seidenstraße, Belt and Road, stockt gerade aus heimischen Gründen. Also ist jetzt die Möglichkeit, in Afrika Fuß zu fassen. Aber da muss man es ehrlich machen und auch was anzubieten haben. Und wir haben was anzubieten. Wir können nämlich unsere Märkte öffnen für afrikanische Produkte, aber da muss man auch in diesen sauren Apfel beißen, dass vielleicht ein paar afrikanische Bananen und ein bisschen afrikanischer Kaffee und all sowas kommt. Vielleicht nicht nur die Kaffeebohnen, sondern auch schon das Kaffeepulver. Vielleicht nicht nur die Kakaobohne, sondern auch die Schokolade. Mir sagen meine ghanaischen Studenten immer, die ist viel besser aus Ghana, die Schokolade, als aus der Schweiz. Also die Möglichkeit eröffnen, dass sich die afrikanischen Unternehmen in der Wertschöpfungskette nach oben konkurrieren können. Zu den Teilen der Wertschöpfungskette, wo wirklich eine große Wertschöpfung erzielt wird. Mhm. Und nicht nur die Kakaobohne verkaufen und dann kommen wir und rösten es. Und das Gleiche gilt ja auch für Industriebetriebe.
Aber befeuert das nicht hier die Ängste, dass unser Wohlstand noch mehr schwindet, dass wir Industrien in Ländern Afrikas aufbauen und damit Deutschland deindustrialisieren, also unser Wohlstand schwindet?
Das ist falsch. Also der europäische Wohlstand basiert auf der Aufnahme des Außenhandels. Die deutsche Wirtschaft ist seit der Gründung der Bundesrepublik, sprechen wir von exportgetriebenem Wachstum bei uns. Und das ist ja gerade die Idee, dass man sich auf das spezialisiert, wo man wirklich gut ist. Meine Vermutung ist, dass wir in der Produktion von Kakao durchaus nicht sozusagen das Ende unserer Fähigkeiten erreicht haben, sondern dass es vielleicht andere gibt, die das besser können und wenn wir stattdessen etwas anderes machen, können wir mehr verdienen. Es ist die gesamtwirtschaftliche Betrachtung, die ich gerade vorgenommen habe. Auf der Mikroebene muss man dann natürlich konzidieren, wenn man mehr Marktöffnungen betreibt, gerade den Entwicklungsländern gegenüber, dann wird es Verluste von Arbeitsplätzen geben in diesen Produktionszweigen, die jetzt besser in den Entwicklungsländern bedient werden können. Das sind in der Regel aber weniger technologiegetriebene und auch weniger wertschöpfungsgenerierende Felder im ersten Schritt. Ja, will nicht sagen, dass man als Schokoladenfabrik nichts verdienen kann, aber ich vermute, dass die Anzahl der Jobs in der Schokoladenindustrie auch relativ überschaubar ist. Damit will ich nicht das Wort gegen die Schokoladenindustrie gerichtet haben, sondern ich will einfach nur sagen, man muss damit rechnen, dass es in bestimmten Sektoren dann einen Abbau von Beschäftigung gibt. Da muss die Politik eingreifen, indem sie nicht die Zölle erhöht oder die Märkte schließt, sondern indem sie Weiterbildungsmöglichkeiten anbietet, sozialpolitische Flankierung gibt und über eine vernünftige Standortpolitik dafür sorgt, dass andere Unternehmen sich ansiedeln, die die Nachfrage nach Arbeitskräften erhöht und die dann sagen zu dem Schokoladenkocher, komm zu uns, lerne um, mach bei uns etwas, was wir anbieten. Ja, also mit dem Argument wäre ja jeder Strukturwandel zu bremsen. Das ist eine uralte Angst, die immer kommt. Wir hatten dasselbe, wir hatten das in der Textilindustrie in den 60er, 70er Jahren, in der Werftindustrie. Wir hatten das Stahl, Kohle, all die Sektoren, wo wir langfristig nicht mehr wettbewerbsfähig waren, haben wir letztlich verkleinert. Und es werden immer mehr Arbeitsplätze geschaffen. Wir haben immer mehr Arbeitsplätze. Und meine Hoffnung ist, und das zeigt sich ja empirisch in der Vergangenheit, dass diese neuen Arbeitsplätze eine höhere Wertschöpfung erzielen als die alten. Die gehen ja deswegen, weil sie nicht mehr wettbewerbsfähig sind, gehen sie ja. Und künstlich die Produktion von Schokolade zu schützen, sorgt nicht dafür, dass wir die bestmögliche Schokolade kriegen und sorgt auch nicht dafür, dass wir die günstigste Schokolade kriegen. Also auf der anderen Seite leiden die Konsumenten. Und wenn wir jetzt so etwas outsourcen und es wird günstiger und besser, haben die Konsumenten etwas davon. Vielleicht steigt sogar dann das Budget der Konsumenten für andere Güter, wenn wir die billigeren, preiswerteren Produkte aus Afrika beispielsweise importieren können.
Kommen wir zurück zu China und nochmal Politik. Ich würde gerne auf die Aufhebung der Legislaturperioden eines chinesischen Präsidenten zurückkommen oder aufnehmen. Xi Jinping ist ja seit 2018. Kann er sich auch ein drittes, viertes, fünftes Mal wieder wählen lassen? Das, was gerade vielleicht der Donald Trump in Amerika möchte. Xi darf es nach der Verfassung. Er ist für weitere 5 Jahre bestätigt worden, geht in die dritte Legislatur. Es wirkt für mich aber so, als wenn Checks and Balances, um dieses US-amerikanischen Begriff für Politikkontrollen zu nehmen, bei China Parteiorgane, Parteistrukturen immer noch so funktionieren und er salopp gesagt nicht freidrehen kann.
Ja, das kann ich nicht beurteilen. Also ich habe den Eindruck, dass im Moment die chinesische Politik, sagen wir mal, in den Blick nimmt, dass Xi Jinping nicht freidrehend ist. Also da ist ja sehr viel Druck aufgebaut, auch durch die hohen Verluste der Sparer, die in irgendwelche Eigenheime investiert haben, die nie zu Ende gebaut worden sind. Der Finanzmarkt ist ja nach wie vor in einer Krise. Die Wachstumsrate ist zu niedrig, um noch mehr Bevölkerung aus der Armut zu bringen. Das heißt, da ist auch ein großer politischer Druck auf der chinesischen Regierung, Was wiederum, um zurück zum Eingang zu kommen, meines Erachtens auch erklärt, warum jetzt so scharf reagiert wird, um die Amerikaner schnell zum Umlenken zu zwingen. Es ist ja für China überhaupt kein Vorteil, den amerikanischen Markt zu verlieren. Und dann vielleicht einen anderen Markt zu bedrängen, der dann gleich deren Akteure dann auch die Märkte zumachen, weil sie sagen, es geht nicht mehr. Wir können ja nicht den ganzen, alles was die Chinesen in Amerika verkaufen, wollen wir jetzt, können wir hier nicht aufnehmen. Das heißt, ich sehe nicht, dass Xi Jinping ein Alleinherrscher ist, der macht, was er will. Und dieses Thema Deep State in Amerika, das ist ja, erinnert ja geradezu an den großen Sprung, nicht? Also irgendwelche völlig absurden Ideen, die da gemacht werden. Da werden mal Milliarden weggenommen aus der Gesundheitsversorgung, aus der Bildungspolitik, aus der Forschungspolitik. Geschichte wird umgeschrieben. Der nächste absurde Versuch. Ich habe die Hoffnung, dass die amerikanischen, sagen wir mal, Checks and Balances funktionieren und dass am Ende des Tages sich dieser Wahn des Präsidenten nicht durchsetzen wird. Und wahrscheinlich ist in Amerika, wie auch in Deutschland, inzwischen eine Überregulierung eingetreten, oder Überbürokratisierung, die es zu reduzieren gilt. Dazu nimmt man normalerweise Schraubenzieher und keine Kettensägen. Natürlich muss man manches sozusagen durchgängig machen. Einfach zum Beispiel die Subventionskürzung macht man am besten so, dass man sagt, alle Subventionen werden jetzt um 10% gekürzt im ersten Jahr oder 15% oder im nächsten Jahr wieder, damit es keinen so großen Widerstand gibt der jeweils begünstigten Interessengruppe. Ja, und gleiches versucht die amerikanische Politik, aber da sieht man ja eindeutig, das geht um was anderes. Das ist ideologisch getrieben, das ist getrieben von Rachegelüsten, das ist nicht getrieben von dem Wunsch, eine etwas effizientere Bürokratie zu schaffen. Die wäre aber nötig, sowohl in den USA als auch in Europa.
Du erwähnst die Immobilienkrise. Ich höre immer mal wieder, dass Renten und auch Löhne von Staatsbediensteten verspätet, gekürzt oder teils gar nicht ausgezahlt würden. Möglicherweise auch eine Folge der immensen Kosten von den Covid-Maßnahmen in China, wo viel getestet wurde. Und ganze Städte abgeriegelt wurden. Letztlich zeige aber, dass diese Löhne nicht ausgezahlt werden würde, dass die Wirtschaft am Boden liege, trotz Meldung von Wirtschaftswachstum von prognostizierten 5%.
Darin drückt sich sozusagen makroökonomisch das Wachstumsproblem aus. Die chinesischen Wachstumsraten, die man braucht, um sozusagen diese alte Welt, die du gerade beschrieben hast, wiederherzustellen, die liegen ja bei 8-9%, jetzt sind wir bei 4-5%. Das, was wir hier in Europa für ein fantastisches Wachstum halten würden, aber natürlich nur in einer bereits reichen Gesellschaft. Und die chinesische Gesellschaft ist ja noch nicht reich. Und sie altert auch schnell, was wiederum die Produktivität langfristig senken wird. Das sehen wir ja hier auch. Die Produktivität hängt ja auch davon ab, wie viele junge Leute, geistig bewegliche Leute, innovativ sind und unternehmerisch sind. Und wenn du dann nur alte Beamte hast, dann kannst du keine Produktivität erzeugen. Ja? Oder keine Steigerung der Produktivität erzeugen. Insofern glaube ich schon, dass die chinesische Regierung unter hohem Druck steht, weswegen sie jetzt auch so reagiert. Also so würde ich das interpretieren.
Der chinesische Staat hat sehr hohe Dollarreserven. Du sagtest die zweithöchsten Wieso nutzt die chinesische Regierung nicht, um die Probleme im Inland zu lösen, also die Dollarreserven abzustoßen, Renminbi zu kaufen und damit alle Probleme im eigenen Land zu lösen?
Das ist in der Tat eine Beobachtung, die schon vor 20 Jahren mal jemand anstellte. Das ist diese amerikanische, das Leistungsbilanzdefizit der USA besteht ja bereits seit Ronald Reagan 1980. Es gab zwei Jahre, wo es mal einen kleinen Überschuss gab. Und ein Argument, was damals vorgetragen wurde, ist, Amerika ist eine junge Gesellschaft, die braucht viel Investitionen. Das gilt immer noch. Also für Amerika ist es richtig, ein Handelsbilanzdefizit und Kapitalbilanzüberschuss zu haben, weil man einfach Kapital braucht für die vielen Investitionen. Aber nicht so viel, weil die Ersparnis zu niedrig ist. Man müsste eigentlich mehr für die Alterssicherung tun. Und China weiß zurzeit nicht, wohin mit dem Kapital, weil der eigene Kapitalmarkt noch nicht so entwickelt ist. Das war 2007. Das Argument wurde 2007 in verschiedenen Papieren vorgetragen. Kann mich da gut dran erinnern. Aber mit der Zeit werden die Chinesen wissen, wie man zu Hause investiert und dann wird es weniger werden. Und die Sparquote ist ja nach wie vor sehr hoch in China. Und ich würde das genauso sehen wie du. Angesichts auch der niedrigen Wachstumsraten und der Probleme wäre es jetzt wichtig, in China zu investieren und nicht im Ausland. Das heißt, die Investitionen sollten eher zu Hause passieren. Dann würde es auch einen geringeren Kapitalexport geben und damit einen geringeren Leistungsüberschuss. Das sagt noch nicht unmittelbar was über das amerikanische Defizit aus. Dann könnten sie sich vielleicht woanders verschulden. Aber insgesamt würden die globalen Bilanzen, die Salden geringer werden, wenn die Chinesen mehr zu Hause investieren. Das gleiche gilt übrigens für die Deutschen auch. Ich meine, unsere Investitionsschwäche, die jetzt überwunden werden soll, die ist ja ein Treiber für unser hohes Leistung oder hohen Handelsbilanzüberschuss. Denn wir exportieren ja viel mehr Kapital, als wir importieren. Das heißt, wir sparen viel mehr, als wir hier investieren. Und das wird woanders angelegt. Und als Konsequenz haben wir einen Handelsbilanzüberschuss. Das heißt, unser Handelsbilanzüberschuss wäre wesentlich kleiner, wenn wir endlich mal anfingen, bei uns ordentlich zu investieren.
Wo siehst du die Gründe, dass so wenig investiert wird in Deutschland? Was verhindert Investitionen?
Die schlechten Standortbedingungen, die Überbürokratisierung, die Überregulierung, die hohen Steuern. Ich habe fast niemanden getroffen, der noch investieren will. Man trifft immer nur Leute, die sagen, nee, in diesem Land will ich nicht mehr investieren. Ich hoffe, dass sich das jetzt ändert in der neuen Regierung. Wir können darüber spekulieren, ob der Koalitionsvertrag eine Blaupause für eine Wirtschaftswende ist. Und gleichzeitig wird die nächste Landtagswahl wahrscheinlich eine Wahl sein, die die AfD nach oben spült. Und dann könnte es sein, dass man anfängt, darüber nachzudenken, vielleicht doch mal was für den Standort zu tun, damit die Menschen etwas weniger unzufrieden sind.
Bevor wir uns über schwarze Nullen, Wählerwanderung und Standortpolitik in Deutschland zerstreiten, doch nochmal zurück zu China. China hat ja letztendlich ein ähnliches Dilemma wie Deutschland. Hohe Sparquoten, einen hohen Handelsüberschuss. Und damit zu wenig Investitionen und vielleicht auch Innovation. Dennoch investieren ausländische Firmen stark im Land und China wäre auf Platz 1 der Patentanmeldungen.
Für ausländische Investoren spielen ja andere Überlegungen eine Rolle. Da ist ja zum Beispiel auch die Marktpräsenz eine Rolle. Und wenn es heißt, du darfst bei uns nur verkaufen, wenn du auch bei uns produzierst, und dann ist es so ein attraktiver Markt, dass BASF sagt, okay, dann investieren wir mal 10 Milliarden. Dann ist es denen wahrscheinlich, wenn die da lange genug sind und so viel Geld da verdient haben, dann werden sie wahrscheinlich das stark abschreiben, was sie dort investiert haben und sagen sich dann, na gut, dann wird es irgendwann vielleicht verkauft an ein chinesisches Unternehmen zu einem Discount und dann nehmen wir den Rest nach Hause. Aber Mittelständler werden das natürlich das nicht machen. Aber die großen deutschen Unternehmen, die haben sich da ja trotzdem, sind da trotzdem da investiert. Vielleicht sind sie auch schon in einer Falle nach dem Motto, wenn du nicht willst, dass wir dich enteignen, dann investierst du nochmal was. Das, was ich mit Standortqualität in China meine, dass die einfach nicht attraktiv genug zu sein scheint für chinesische Investoren. Die chinesische Wirtschaft ist eben nicht eine westliche Wettbewerbswirtschaft. Und sie kann Innovation bis zu einem bestimmten Grade leisten. Und je zentraler der Plan ist für diese Innovation, desto besser sind sie im Vergleich zum Westen. Also die werden sicherlich den ersten Menschen auf dem Mars haben. Nur sie werden vielleicht nicht diese kleinen Innovationen in den Unternehmen permanent durchführen, die dazu führen, dass diese Unternehmen immer wieder wettbewerbsfähig werden. Wenn du einen jemanden sitzen hast von der kommunistischen Partei, der ein mittelständisches Unternehmen kontrolliert, dann will er seine Rente nach Hause bringen, der will sein Extraeinkommen nach Hause bringen und der will nicht, dass irgendein kleiner Ingenieur auf eine gute Idee kommt, die ihm diese Rente kürzt. Ja, das wird verboten. Das heißt, die Wettbewerbsfähigkeit der chinesischen Wirtschaft würde ich insgesamt niemals für so gut halten, dass sie technologische Führung auf allen Ebenen übernehmen. Sie können das bei ausgewählten Sektoren, da wo die Regierung sehr viel reinsteckt, also nehmen wir die Solarpanel, ja, die Technologie ist da, man kauft es, baut es auseinander, bis man es verstanden hat und dann treibt man es voran mit viel Geld. Aber das ist ein Aspekt der Innovation. Aber diese kleinen Innovationen, die sozusagen auf der täglichen Ebene dafür sorgen, dass Unternehmen besser werden, ja, von den Mitarbeitern, von den eigenen Ingenieuren und von den Unternehmern selber, die finden nicht so statt. Das heißt, es ist, wie ein Freund von mir das mal sagte, eine Catch-up-Wachstumsphase, aber keine Schumpetersche. Deswegen, also da habe ich nie Angst vor gehabt, dass China uns den Rang abläuft in allen, auf allen Ebenen. Das tun sie bei manchen Technologien wie KI, wo die so als Schlüsseltechnologien überall anerkannt werden. Da kann man dann sehr viel reinstecken. Wir stecken nicht genug rein. Die stecken sehr viel rein und können dann schnelle Erfolge erzielen. Trotzdem würde ich glauben, wenn es dann um angewandte KI geht, in 10 Jahren, da sind dann westliche Unternehmen wieder viel besser. Meine These. Du kannst mich drauf festnageln.
Das mache ich und dann sprechen wir uns in ein paar Jahren wieder und gucken, ob diese Prognosen zutreffen. Ich danke dir, Andreas. Ich danke fürs Zuhören und bis dann.
Eine Podcast-Reihe der China-Kompetenzplattform Thüringen, gefördert vom BMBF.